Einen wunderbaren Abend. Schön, dass Sie noch mit dabei sind bei Sky Sport Austria. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Talk und Tore, heute mit äußerst interessanten Gästen und Themen. Wir werden uns die 70 Minuten hauptsächlich mit dem amtierenden Meister und dem Tabellenersten beschäftigen, mit dem SK Sturm Graz und mit jener Mannschaft, die über viele Jahre Serienmeister gewesen ist, mit dem FC Red Bull Salzburg. Im Moment macht der Verein aber schwierige Zeiten durch. Wir werden aber auch über die Liga sprechen und natürlich die große Frage diskutieren. Wer wird sich denn am Ende in dieser so ausgeglichenen Admiral Bundesliga dieses Jahr durchsetzen? Ich darf dazu meine Gäste heute hier am Tisch begrüßen in unserem Studio. Zu meiner Linken der Geschäftsführer Sport des FC Red Bull Salzburg, Markus Mann.
Schönen guten Abend.
Schönen Abend, ja. Freue mich, dass Sie das erste Mal bei uns hier zu Gast sind. Dann Michael Unverdorben, stellvertretender Ressortleiter bei den Salzburger Nachrichten. Seit 2008 schreiben Sie über Salzburg, das heißt Tag und Nacht nur Salzburg im Kopf. Und dann freue ich mich sehr, dass einer der Torschützen heute im Spitzenspiel zwischen Rapid und Sturm zu Gast ist, nämlich Albert Walci. Hat natürlich auch Salzburger Wurzeln und Vergangenheit, im Moment eben bei Sturm im Einsatz. Schönen Abend an die Herren.
Danke für die Einladung.
Und Sie haben natürlich alle die Möglichkeit, uns wieder Fragen zu schicken. Wir werden diese einfließen lassen. Wir haben schon eine bekommen, also es hat auch gezeigt, dass diese Themen, diese Vereine, die interessieren, wenn es um die Admiral-Bundesliga geht. Und es liegt ja eine spannende 25. Runde hinter uns. Ich habe es vorhin, wenn Sie schon bei alle Spieler und Tore dabei waren, gesagt, die Grundstimmung sollte grundsätzlich gut sein, denn beide Vereine, die heute hier Thema sind, wo wir Vertreter hier haben, haben heute gewonnen. Markus Mann, erstmal Gratulation dazu. Das ist ja, man möchte es kaum glauben, bei Salzburg nicht mehr alltäglich, dass Spiele dann wirklich auch gewonnen werden. 2:1 gegen Hartberg. Es war eine zähe Partie, das traue ich jetzt mal mir so zu sagen. Wie haben Sie es empfunden? Was steht für Sie drunter unter dem Ergebnis?
Ja, da möchte ich nicht widersprechen. Es war ein harter Kampf gewesen. Zur Halbzeit sah es überhaupt nicht gut aus und dann konnten wir zum Glück mit dem Doppelschlag ins Spiel zurückfinden. Hinten raus mussten wir noch mal ein bisschen zittern, weil wir dann unsere Chancen auch zuvor nicht genutzt hatten. Und deswegen sind wir natürlich glücklich nach Hause gefahren, wohl wissend, dass wir noch Luft nach oben haben und auch besser werden müssen.
Genau, Sie sind ja hierher gefahren, ich schätze eine Stunde 30, eine Stunde 40, genau. Mit ein bisschen Stau, weil das Spiel in Wien-Hütteldorf gerade zu Ende gegangen ist. Sind Sie dann jemand, der da auch dann schon diese 90 Minuten plus Nachspielzeit reflektiert, der da vielleicht auch sogar Telefonate führt mit Beteiligten oder genießen Sie dann mal die Ruhe und versuchen es mit sich selbst zu klären?
Ja, also bei mir ist es in der Tat so, dass es erst so auf der Heimfahrt oder im Laufe des Abends dann, dass mir das Spiel nochmal durch den Kopf geht und dass ich es dann ehrlicherweise auch besser einordnen kann, als das direkt nach dem Spielende ist auf der Tribüne. Ich lasse es mir nicht gerne anmerken, aber trotzdem bin ich innerlich schon angespannt und dabei und deswegen tut mir so eine Autofahrt eigentlich ganz gut nach dem Spiel, um das dann nochmal zu reflektieren und vielleicht auch ein paar Dinge ohne Emotionen und mit ein bisschen Abstand bewerten zu können.
Ja, wir haben Sie heute ein bisschen mit der Kamera eingefangen, sind Sie mal auf und ab getigert. Also da hat man schon gesehen, dass innerlich dann vielleicht die Zufriedenheit nicht so ausgeprägt ist. Albert, Ihr Weg war nicht allzu lang, dafür hatten Sie es ein bisschen stressiger. Ich darf verraten, es war 19.57 Uhr, als Sie aufgeschlagen sind, also wirklich eine Punktlandung. Ich hoffe, wir haben Sie nicht allzu sehr in der Dusche und auch beim Feiern gestresst.
Na, du merkst aber bald für euch.
Passt es euch. Aber Stimmung nehme ich an gut in der Kabine nach diesem wichtigen Sieg gegen Rapid.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch grundsätzlich nicht um den Sieg, der gesamte Auftritt sollte, glaube ich, auch nochmal jetzt Energie geben für die letzten Spiele, weil es wird auf keinen Fall leichter. Und von dem her sind wir, glaube ich, heute sehr froh über den Sieg und über die drei Punkte.
Wenn wir bei Salzburg über dann vielleicht doch fehlende Souveränität heute schon dann sprechen werden, inwieweit war das von Ihrer Seite, von Ihrem Team dann trotzdem ein Statement-Sieg heute auch?
Ja, ich glaube, vom Auftritt her muss man einfach sagen, waren wir, glaube ich, sehr, sehr gut eingestellt auf den Gegner. Man muss sagen, wir waren wirklich von der ersten Minute sehr, sehr gut im Spiel, haben sehr viele Bälle gewonnen, haben nach vorne hin, glaube ich, sehr, sehr viele gute Umschalter gehabt, die wir vielleicht dann noch in der ersten Halbzeit mit vielleicht einem zweiten Tor hätten nutzen können. Und ich glaube, was einfach positiv ist, dass die Mannschaft verstanden hat, was wir auch in so einem Auswärtsspiel brauchen. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, weil jedes Spiel ist doch dann wieder anders, immer sich neu auf den Gegner einzustellen. Und von dem her war das heute schon, was die Einstellung betrifft, wirklich eine Top-Leistung.
Ja, und Sie haben getroffen, das erste Mal seit 5 Jahren, wobei man so sagen muss, Sie waren ja 3 Jahre, wie gesagt, nicht in Österreich tätig. Da waren Sie bei St. Gallen, werden wir noch sprechen über diese Zeit. Da haben wir nochmal das Tor, wir können es gerne nochmal gemeinsam anschauen. Nach einer Ecke, war kein schlechtes, würde ich sagen, oder?
Ja, ist sicher eins meiner schöneren Tore, ja, in den letzten Jahren. Ich muss auch sagen, zweiter Pfosten ist irgendwie so meins, ich weiß nicht, ich glaube, gefühlt habe ich dort fast all meine Tore gemacht und dass ich den dann noch so triff, ja, trainiere ich ab und zu im Training, aber eher mehr so zum Spaß von dem her.
Ja, ist ja auch grundsätzlich nicht Ihr Hauptjob, muss man auch dazu sagen, als Verteidiger, aber macht dann vielleicht noch mehr Freude, wenn es dann wirklich gelingt. Sie kennen Michael Unverdorben, Albert Walci natürlich auch aus der Zeit, als er bei Salzburg damals war. Was gibt ein Typ wie er es ist dann eben einer Mannschaft, nicht nur durch die Traumtore, die er dann auch erzielt und wieder, sondern generell von seiner ganzen Art und Weise?
Ja, also Salzburg hat da, vor allem Mentalität gegeben. Ich kann mich erinnern, der Transfer damals war sehr Salzburg-untypisch aus der zweiten Liga geholt. Ich kann mich erinnern, du hast ja auch erzählt, wie der Anruf damals gekommen ist, fast unglaubwürdig. Ja, aber er hat dann Champions League auch gespielt und im Endeffekt auch mit seiner Mentalität, mit diesem Siegeswillen dieser Mannschaft auch sehr, sehr gut getan. Und das ist ja auch ein Punkt, werden wir heute wahrscheinlich noch drüber sprechen, das, was dieser Mannschaft ja aktuell fehlt.
Genau, der ein oder andere Albert Walci wäre vielleicht ganz gut im Salzburger Kader. Wollen wir vielleicht noch generell bei diesem Spieltag bleiben und bei der Liga? Sie haben sie auch verfolgt auf der Anreise hierher, vor allem das Spiel der Salzburger. Natürlich, inwieweit waren diese beiden Duelle, aber generell auch dieser ganze Spieltag in der Meistergruppe wieder sinnbildlich für die Lage der Nation, der Fußballnation im Moment?
Es war absolut sinnbildlich für die Lage von Salzburg, weil das ein Spiel über 98 Minuten war mit manchen Höhen und dann dazwischen wieder vielen Tiefen, die sich dann ständig abwechseln und da fehlt einfach die Kontinuität. Und ich hatte nicht die Zeit, mich zu sammeln. Ich habe gleich nach dem Spielende natürlich geschrieben und der Titel hat geheißen, es ist zwar gewonnen worden, aber es ist noch nichts gerettet. Und ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen.
Weil's, und die Headline habe ich gelesen, ich glaube, es war sogar die von Sky Sport Austria, die unsere Jungs von der Social Media Abteilung rausgeschmissen haben, Befreiungsschlag. Wollen Sie auch so weit gehen, dass es ein Befreiungsschlag war, sein kann, sein muss?
Das würde ich jetzt so nicht sagen, nein. Ich muss aber sagen, dass ich jede Woche eigentlich aufs Neue darauf warte, dass dieser kommt, dieser Befreiungsschlag, dass dieser Knotenlöser, dieser Dosenöffner, wie man in Salzburg sehr gern sagt, kommt. Aber der passiert halt nie. Und ich warte weiter drauf, ja.
Ja, vermutlich auch der Geschäftsführer ja. Sport. Diese Souveränität. Warum war die dann, und da sprechen wir noch gar nicht über die erste Hälfte, die grundsätzlich, das hat auch Ihr Trainer, den wir gesehen haben, Dani Beichler, extrem kritisiert, diese ersten 45 Minuten. Die Geschichte hätte ja wieder nur mit einem Punkt oder vielleicht gar keinem Punkt enden können, wenn wir haben ein paar Paraden von Alex Schlager uns rausgesucht, wenn dann nicht der Torhüter dann in der Endphase auch noch den einen oder anderen Ball hält. Warum ist das so?
Ja, ich glaube, wir haben schon über die gesamte Saison in der Hinrunde oder im alten Jahr habe ich es ja noch nicht live miterlebt, sondern aus der Ferne miterlebt oder mir die Spiele am Fernseher angeschaut. Ich glaube, das zieht sich durch die ganze Saison durch, dass man einfach vorne nicht abgezockt genug ist, zu viele Chancen braucht und hinten lassen wir zu leicht Torchancen zu für den Gegner, bekommen jetzt auch in letzter Zeit zu viele Gegentore. Aber wie gesagt, so diese Balance zu finden, zwischen mal Kontrolle über das Spiel zu gewinnen, aber auch unser Spiel, was das Gegenteil Pressing angeht, durchzuziehen. Da fehlt uns sicherlich der ein oder andere Anker in der Mannschaft, der mal das Tempo bestimmt. Wir spielen schon mit einer extrem jungen Mannschaft, was definitiv keine Ausrede sein darf. Das ist ja auch ein Weg, den wir gehen wollen. Und trotzdem fehlen uns diese ein, zwei Spieler, insbesondere auf dem Feld. Mit Alex Schlager hinten haben wir sicherlich einen erfahrenen. Steve Leiner war jetzt lange verletzt gewesen. Karim Onisivo spielt jetzt nicht von Anfang an. Deswegen kommt dann eigentlich schon Mats Bittstrup als der erfahrenste Spieler. Und das merkt man sicherlich in der einen oder anderen Situation. Aber wie gesagt, ich will nicht alles darauf schieben. Am Ende in Deutschland redet man ja gern von Bayern-Dusel. Bei uns ist das jetzt auch nicht immer nur Pech. Oder bei Bayern ist es nicht immer nur Glück. Und bei uns ist es nicht immer nur Pech. Deswegen, da liegt die Wahrheit sicherlich irgendwo in der Mitte. Ich warte auch auf den Dosenöffner. Man hat immer so das Gefühl, es fehlt nicht viel. Und trotzdem warten wir da natürlich schon extrem lange. Und dafür gibt es sicherlich auch Gründe.
Ja, aber trotzdem, was man vielleicht auf die Habenseite stellen kann, ist zumindest mal zwei Tore in einem Spiel erzielt. Das war ja in den letzten Spielen auch nicht immer so. Die Herren Konaté und Kitano waren es, die innerhalb von 68 Sekunden übrigens getroffen haben und damit diese Partie, nachdem man ja hinten gelegen ist, dann zu ihren Gunsten drehen konnten. In Momenten wie diesen, wenn einmal mehr das Tore schießen dann doch sehr schwer fällt, bereuen Sie dann vielleicht sogar Ihre Entscheidung, Peter Rakow verkauft zu haben, als erste Amtshandlung, als Sie gekommen sind, damals immer noch bester Torschützer intern mit 9 Toren?
Ja, also von dem Angebot bin ich damals ein bisschen überrumpelt worden. Der Anruf kam schon am zweiten Tag, als ich hier begonnen hatte. Und sicherlich gab es die wirtschaftliche Seite und die sportliche Seite. Von der sportlichen Seite ist es immer schwierig, den besten Torjäger zu verkaufen. Das war mir damals schon bewusst gewesen. Auf der anderen Seite steht dann eben die wirtschaftliche Entscheidung. Und wir haben uns damals dafür entschieden. Sicherlich denkt man manchmal zurück, was wäre, wenn. Aber nichtsdestotrotz, Karim Konaté kam aus der Verletzungspause zurück, war wie ein gefühlter Neuzugang. Deswegen sind wir nominell generell gleich aufgestellt gewesen. Und das als Entschuldigung zu nehmen, dass wir jetzt im Moment zu wenig Tore schießen, das ist sicherlich zu einfach. Und sicherlich hat aber der Peter uns mit seiner Kopfballstärke insbesondere sicherlich das ein oder andere Mal gut getan.
Aber ich höre raus, und wir kommen dann noch zur Kaderstruktur und zu all dem, was wir dann im Sommer vor allem auch vorhaben, kommen wir noch zu sprechen. Aber dass es sich in Zukunft vielleicht, was potenzielle Transfers betrifft oder was den Kader betrifft, vielleicht sogar mehr durchsetzen müssen oder mehr eben auf das Klima im Kader und auf die Struktur konzentrieren müssen, als vielleicht auf das Wirtschaftliche und auf den Druck, der vielleicht von den wirtschaftlich Verantwortlichen kommt?
Also ich habe mir das jetzt 3 Monate angeschaut und habe mir das relativ in Ruhe angeschaut, ohne jetzt große Aussagen zu tätigen. Und ich habe sicherlich viele Dinge erkannt, die jetzt sicherlich noch nicht alle ausgesprochen habe. Aber Fakt ist natürlich schon, wir müssen die Qualität wieder erhöhen auf allen Ebenen. Das beginnt mit der Mannschaft, aber auch mit dem Ganzen drumherum. Wir brauchen wieder eine andere Arbeitsmoral. Wir müssen wieder mehr anschieben. Und Fakt ist natürlich auch, wir haben sehr viel Qualität in der Vergangenheit verloren. Sicherlich definiert sich Red Bull Salzburg auch über Verkäufe. Und trotzdem würde ich jetzt mal sagen, wenn mir das zusteht, obwohl ich in der Zeit noch nicht da war, hat man vielleicht auch den einen oder anderen Spieler zu viel verloren in den letzten Jahren oder zu viel verkauft und zu viel Substanz verloren, die man so nicht wieder auffangen konnte. Und deswegen die Qualität wieder zu erhöhen, geht eben nicht nur mit Verkäufen. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Und das wird sicherlich ein Punkt sein, den ich auch relativ deutlich ansprechen werde, dass wir uns klar im Klaren darüber sein müssen, was wir wollen. Wenn wir wieder besser werden wollen, dann muss man vielleicht auch mal wieder etwas mehr ausgeben, als wir das in den letzten Jahren getan hat.
Ja, werden wir vertiefen noch im Laufe dieser Sendung. Jetzt würde ich vorschlagen, wir schauen vielleicht ganz kurz auf die Tabelle. Das ist ja das, was am Ende des Tages sehr viele interessiert. Wie sieht's aus und wer hat im Moment die besten Chancen, Meister zu werden in der Admiral-Bundesliga? Und da sehen wir, dass das eben heute für Sturm ein ganz, ganz wichtiger und bedeutender Sieg war, was das Ranking betrifft, gegen Rapid. Der amtierende Meister damit an der Tabellenspitze mit 26 Punkten. Und dahinter sehen wir Salzburg, Rapid und der LASK jeweils mit 22 Punkten und nur ein Punkt dahinter die Wiener Austria, am Tabellenende Hartberg. Albert, jetzt als einer, der jetzt ein paar Jahre weg gewesen ist und wieder zurückgekommen ist in die Admiral-Bundesliga, wie erleben Sie die Liga und auch diese vielen Diskussionen darüber, dass es, wenn wir es positiv formulieren wollen und sagen, es ist wahnsinnig ausgeglichen, die es eher negativ sehen, sagen, es ist das Niveau gesunken und deswegen hat gefühlt jeder in der Meistergruppe Chance, Meister zu werden?
Ja, ich glaube, vom Niveau her ist immer die Frage, was bewertet da jetzt? Wenn man jetzt vom Ballbesitzspiel hergeht, dann kann man natürlich diskutieren darüber, dass viele Mannschaften viel Luft nach oben haben, was das Thema Ballbesitz betrifft. Aber ich muss schon sagen, dass ich, wenn ich mein erstes Spiel denke gegen Ried, schon auch sehr überrascht war von der Intensität, die trotzdem in der Liga jetzt da ist. Und die ist definitiv viel höher, wie wo ich noch damals da gespielt habe. Dass einfach die erste Priorität, glaube ich, einfach die Arbeit gegen den Ball ist. Und man sieht dann, wie unangenehm das es ist, gegen jeden Gegner zu spielen. Du musst mal auch jetzt hier in Hartberg dann auswärts das Spiel trotzdem mal gewinnen. Und auch wir zu Hause gegen Ried oder gegen Blau-Weiß Linz. Wir haben da viele Beispiele, wo es einfach um Kleinigkeiten dann geht. Und ich glaube schon trotzdem, dass dann langfristig schon das Thema sein muss, auch in den anderen Bereichen Schritte zu machen. Aber ich glaube in erster Linie, wenn man jetzt die Saison jetzt hernimmt, muss, also wenn ich jetzt von uns rede, unser Ziel muss einfach sein, so unangenehm wie möglich für den Gegner zu sein, um dann in Situationen zu kommen, wo wir dann eben vielleicht unsere Spieler, die Qualität dann haben, in den vorderen Reihen gut einsetzen können, um so dann die Spiele zu gewinnen. Und im Endeffekt, glaube ich, beginnt der Auftritt immer gegen den Ball, um dann halt einfach logisch mit der Zeit dann auch, vor allem wenn man international dann betrachtet, muss natürlich auch Entwicklung im Ballbesitz passieren, weil man merkt schon im Fußball, dass sehr vieles athletischer, intensiver worden ist und auf Top-Niveau reicht das dann natürlich irgendwann nicht mehr. Du brauchst natürlich auch dann Phasen, wo du ein bisschen Ruhe hast, wo du den Ball laufen kannst. Ich glaube, das sind, glaube ich, so Punkte, wo wahrscheinlich jetzt in unserer Liga so gerade sich ein bisschen verschoben hat, wo gerade die Arbeit gegen den Ball bei vielen Mannschaften mehr im Vordergrund steht und weniger mit dem Ball.
Sehen Sie das, Michael, ähnlich oder können Sie diesen spielerischen Ansatz und das nachvollziehen und sagen Sie auch, dass zusätzlich vielleicht auch noch die Sache ist, dass was das große Ganze betrifft, wenn wir es von der Metaebene sehen, sehr viele von den sogenannten Kleinen und ein Kleiner ist ja meistens oben mit dabei, die Arbeit der sogenannten großen, erfolgreichen über die Jahre einfach sehr gut kopiert hat?
Mhm. Also das kann ich alles unterschreiben, würde ich genauso sehen. Ich glaube, der Aspekt, der doch dazu kommt, ist, dass Österreich einfach sehr stark in diese Richtung hingegangen ist, dass es eine reine Ausbildungsliga geworden ist. Da haben viele Vereine wahrscheinlich auch versucht, Red Bull Salzburg zu kopieren. Da sind junge Spieler eingekauft worden, sind weiterentwickelt worden und wahnsinnig hohe Transfererlöse wieder verkauft worden. Und vor kurzem habe ein Interview gemacht mit dem Trainer vom Albert Walci, mit Fabio Ingulic, und der hat auch gemeint, und das sehe ich genauso, dass Österreich deswegen auch eine Ausbildungsliga ist, weil die großen Vereine, die größeren Vereine versuchen, mit diesen Transfers Business zu machen, Geld zu verdienen. Und so ist der Abstand auch zu den vermeintlich kleineren Vereinen geringer geworden.
Zustimmung vom Geschäftsführer Sport des FC Salzburg?
Ich glaube, wir in Salzburg spüren das am meisten. Und deswegen müssen wir uns auch einfach weiterentwickeln. Das sicherlich ein Punkt ist, dass wir noch sehr viel in der Vergangenheit leben. Wir reden natürlich gerne über die guten Zeiten und auch berechtigterweise gerne über die guten Zeiten. Aber die Realität ist, dass man jetzt seit 2 Jahren keinen Titel geholt hat und im Moment sind wir auch noch weit davon entfernt. Deswegen, dafür hat es Gründe. Der Realität müssen wir ins Auge schauen. In der Vergangenheit zu leben, das bringt uns keine Punkte mehr. Und deswegen, wir müssen uns auch öffnen, um uns wieder weiterzuentwickeln. Und diese Offenheit, die spüre ich noch nicht so ganz beim FC Red Bull Salzburg. Man hängt, wie gesagt, sehr in der Vergangenheit fest. Aber da müssen wir weiterkommen, weil das Spiel gegen den Ball, wie es jetzt angesprochen worden ist, das können auch die anderen Mannschaften jetzt. Wir müssen auch wieder Lösungen mit Ball finden. Wir müssen mehr Torchancen herausspielen. Und sicherlich sind dann die Spiele auf europäischem Niveau andere als in der Liga. Auch darauf müssen wir vorbereitet sein, beides spielen zu können. Deswegen haben wir schon noch ein Stück Arbeit vor uns.
Fabio Ingulic ist angesprochen worden, der Name ist gefallen, Ihr Trainer, der ist ja so wie Sie, Albert, noch nicht so lange bei Sturm jetzt in seiner Rolle als Trainer, und der hat in den ersten Wochen, glaube ich, also Umbruch war, glaube ich, das Wort, was er am meisten benutzt hat, hat immer gesagt, das ist ein wahnsinniger Umbruch und man muss sich eben auch lösen von der Vergangenheit, von dem, was Sturm geleistet hat und geschafft hat in den letzten 2 Jahren, und alles neu aufstellen, Potenzialspieler entwickeln etc. Jetzt hat man das Gefühl, so schwierig das war zu Beginn der Frühjahrssaison, so schnell hat man sich dann doch irgendwie gefunden. Wie empfinden Sie es?
Ja, ich glaube, dem stimme ich absolut zu. Ich denke, wenn ich jetzt die ersten Tage von mir hernehme in Graz, dann muss ich sagen, also entweder ich war übertrieben positiv, weil ich habe jetzt nicht alles so negativ gesehen, wie es davor auch nach außen hin so austragen worden ist, weil ich muss schon sagen, die ersten Tage mit der Mannschaft haben mich sehr positiv gestimmt, weil wir haben echt sehr, sehr gute Charaktere in der Mannschaft. Wir haben auch viel Qualität in der Mannschaft, und logisch kann man dann nicht gleich erwarten, dass immer gleich alles funktioniert. Und ich glaube, wichtig waren einfach diese kleinen Erfolgserlebnisse. Wenn jetzt von meinem ersten Startelf-Einsatz in Wattens bis jetzt zum heutigen Spiel hergeht, dann sind das 2 komplett andere Gesichter, die wir da gezeigt haben. Und ich glaube, dass einfach jeder verstanden hat, was jetzt in dem Jahr notwendig ist, um vielleicht am Ende ganz oben zu stehen. Und es beginnt halt einfach tagtäglich, dass ich zum Training gehe und einfach versuche, mich der Mannschaft voll unterzuordnen, alles für den Erfolg zu tun. Und jeder in die gleiche Richtung geht. Und wenn das jetzt der Fokus gerade ist, mit dieser Art von Spielstil und einfach gegen den Ball kompakt aufzutreten und so unangenehm wie möglich zu sein, dann glaube ich, weiß jeder, und das haben wir andere Mannschaften auch, dann haben auch wir die Qualität und Spieler drin, die dann das Spiel entscheiden können. Und von dem her habe ich einfach versucht, ja, irgendwie positiv voranzugehen, weil ich einfach gemerkt habe, da ist viel mehr drin. Und den Glauben wollte ich irgendwie wieder, ja, mit nach Graz nehmen, und das ist mir anscheinend gelungen, und man muss halt auch sagen, dass die Mannschaft auch von Spiel zu Spiel trotzdem auch immer wieder Schritte gemacht hat, und von dem her stehen wir jetzt ganz oben, aber ich glaube, eben der wichtigste Punkt ist einfach nicht aufzuhören, weil wenn wir jetzt glauben, ja, wir spielen jetzt die nächsten Spiele irgendwie Harakiri und das wird dann reichen, dann wird sich das nicht ausgehen. Jeder muss einfach verstehen, es stehen nur 7 Spiele an und jedes einzelne wird brutal schwer werden, und da muss man einfach alles dafür tun, um dann am Ende oben zu stehen. Und den Glauben habe ich, und den Glauben habe ich auch in die Mannschaft. Und von dem her bin ich da positiv für die nächsten Spiele.
Ja, abgesehen von dieser Positivität, die Sie da haben, von diesem Charakter, den Sie offensichtlich auch in die Mannschaft einbringen, wie würden Sie Ihre Rolle ansonsten auch in der Kabine und in der Mannschaft definieren? Ich kann mich erinnern, Fabio Ingulic hat ein Interview gegeben zu Saisonbeginn im Frühjahr und hat gesagt, ja, diesen klaren Abwehrchef, den hat er eigentlich nicht. Also Wüttrich konnte nicht ersetzt werden für ihn. Dann kamen ein paar Wochen später, kamen dann Sie. Wenn ich Ihnen jetzt so Abwehrchef hinknall, können Sie was damit anfangen?
Nein. Also wirklich nicht, weil ich bin einfach nicht ein Fan davon, dass man auf einen Spieler irgendwie was Großes dann ausmacht. Logisch bringe ich meine Qualitäten mit, aber ich bin angewiesen auf meinen Nebenmann. Mein Nebenmann muss auch seine Qualitäten einbringen. Und dann soll das eigentlich von einem zum nächsten gehen. Und diese Unterstützung am Platz, die macht dann im Endeffekt jeden besser. Weil wenn ich am Platz kein Selbstvertrauen durch positive Zweikämpfe, durch einen guten Pass, durch Erfolgserlebnisse am Platz im Spiel habe, dann finde ich auch nicht diese Sicherheit, die ich vielleicht brauche. Und das geht dann für meinen Nebenmann und den Nächsten und den Nächsten. Und von dem her versuche ich da einfach auch im Training schon gut voranzugehen und immer mit positivem Beispiel einfach 100% zu geben, weil ich glaube, wichtig ist, dass auch wenn es mal nicht läuft, der Spieler den Kopf nicht hängen lässt, sondern einfach dran bleibt. Und weil es ist zwar immer so ein Floskel, wie man so schön sagt, ja, man braucht immer alle Spieler, aber das ist einfach so, du gewinnst nichts mit 11 Spielern. Und deswegen versuche ich da einfach rundum mal ein Auge drauf zu haben und mal vielleicht auch mit einem mehr zu sprechen, wenn er es gerade notwendig hat und dem einfach positiv halt zusprechen, dass es im Fußball immer schnell kippen kann.
Sprechen ist ein gutes Stichwort. Wir hören uns immer so gern um, Albert, wenn wir Gäste haben, genau. Was so ehemalige und auch aktuelle Weggefährten über denjenigen zu sagen haben. Es ist sehr nett geworden, wie ich finde. Schauen wir mal, wie Sie es finden. Wir hören einmal rein gemeinsam.
Herr Waltschi, freut mich, dass er jetzt wieder in der österreichischen Bundesliga ist und von mir auf dem Weg liebe Grüße. Und ich habe immer gern gehabt, als Mensch, aber auch als Spieler. Und deswegen, ja, ist es eine coole Sache, dass er wieder zurück ist.
Ich habe mich sehr gut verstanden mit Bertl. Sind ja gerade am Tivoli. Ich glaube, da sind noch immer seine Hufabdrücke auf der linken Seite. War ein hervorragender Fußballer, hat natürlich jetzt auch eine sehr, sehr coole Karriere gehabt. Ich glaube, das hätte er sich am Anfang seiner Karriere gar nicht gedacht, dass es so weit geht, aber mittlerweile ja, bei richtig coolen Vereinen gespielt und ja, kann man ihm nur gratulieren.
Super Typ. Ich glaube, damals, als ich in Salzburg war, war ich ja noch ziemlich jung, da war er bei den Profis, haben wir ein paar Mal trainiert gemeinsam. Ja, und jetzt ist er hier. Man merkt, er ist einfach ein erfahrener Spieler, jetzt weiß, wie er auf dem Platz agiert, wie er mit den jungen Spielern reden muss. Ja, cooler Typ.
Naja, es wird ja, er ist ja ein Steirer Bub. Ja. Ich glaube, der Presi hat ihn so seinen Namen dann gleich einmal gegeben, der Steirer Bub. Ist ja ein Steirer und er ist ein sehr zugänglicher Typ, der auch schon vieles jetzt erlebt hat. Ist, glaube ich, auch sehr, ja, sehr wissbegierig, was das anbelangt, wie er sich noch entwickeln kann, was er in eine Mannschaft reingeben kann, welchen Input er als Person da auch neben dem Platz in die Mannschaft einbringen kann. Und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir ihn haben. Und ja, er hat da einen ganz passablen Schwung, muss ich sagen.
Wenn ich was Negatives an ihm finden könnte, dann wäre es, aber das könnte ich bei 3-4 noch, ist das, sorry, dass ich so sagen muss, das scheiß Wizard spielen, das geht mir am Arsch. Aber sonst ist er ein Top-Typ.
Mir hat jetzt nur ein Mitspieler was mitgegeben, dass er der schlechteste Wizard-Spieler ist überhaupt und immer mitspielt.
Wer war das?
Maurice Melon hat mir das jetzt mitgegeben.
Okay.
Ja, das muss er selber dann im Studio beantworten, warum sie das über ihn dann sagen.
Okay, also Sie sind nicht Teil davon, von der Wizard-Runde?
Nein, ich bin kein Teil, aber ich kriege immer viel mit. Und er ist immer sehr, sehr heiß, wenn es nach den Spielen diskutiert wird. Ja.
Und ein guter Einzahler anscheinend?
Anscheinend, ja. Also, ja. das muss ich jetzt einmal nachchecken, ja, wie viel er schon brennen hat müssen, aber ja, man kann sich ja wieder raufspielen. Also ich wünsche Ihnen alles Gute. Er hat ein bisschen Zeit noch bis Ende der Saison und vielleicht schafft er es noch aus dem Minus.
Also, haben Sie nett gesprochen. Wizard ja. Zur Erklärung ist ein Spiel, wo es darum geht, möglichst viele Stiche zu machen,
genau,
oder?
Genau.
Wussten das die Herren? Nicht. Nein, na, dann bin ich froh, dass ich nicht die einzige alte Frau im Raum bin.
Herr von Trumpfansagen.
Okay.
Schnapskarten eigentlich. Nur
und mit. Stimmt das, was Sie sagen, dass, Sie da, dass es ausbaufähig ist?
Ja, bin ja immer ehrlich. Der Lehrgeld zahlt, ja. Aber ich habe es davor nicht gespielt. Aber dass das jetzt so über mich stellen, finde ich ein bisschen frech. Und ich finde top, dass der Heli gesagt hat, dass ich das noch drehen kann. Von dem her, wir haben noch ein paar Wochen. Mal schauen dann, wer am Ende positiv aussteigt.
Wobei, ich hatte das Gefühl, Stefan Hierländer hat auch wenig Ahnung vom Wizard gehabt.
Ja, das, so wie er auf jeden Fall. Ja.
Das ist eher Fall, unsere Generation.
Ja, andere,
also, ja.
Das war andere Stärken, ja.
Der Steirer-Bur haben wir gelernt, hat Präsident Jörg Sie offensichtlich genannt. Sie haben ja auch gesagt, das war zumindest in der offiziellen Aussendung so, dass das für Sie natürlich, ich weiß nicht, ob Sie Traum gesagt haben, aber ich glaube schon, dass zumindest eine große Ehre ist, als Steirer beim größten Verein in der Steiermark zu spielen. Hat sich das jetzt auch in den Wochen, wo Sie jetzt schon dort sind, dann auch verinnerlicht, das Gefühl, bewahrheitet?
Ja, es war wirklich so auf und ab. Natürlich, dadurch, dass ich ja Vorarlberg aufgewachsen bin, hat Sturm schon immer einen Stellenwert gehabt als kleiner Bub. Und dadurch, dass ich mich damals mit 12, 13 für die Akademie beworben habe und es damals nicht gereicht hat, war es irgendwie wirklich was Spezielles für mich, wo ich nach dem ersten Anruf einfach ja, wirklich so einen Anreiz verspürt habe, das unbedingt anzunehmen. Ich habe eigentlich rundum alles ausblendet. Mir war das wirklich egal, wie die Situation jetzt bei dem Verein ist. Ich habe das irgendwie so gespürt und habe mir gedacht, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Das wollte ich unbedingt so annehmen. Es war dann doch, wo ich dann hier war, irgendwie ganz eigenartiges Gefühl, weil ich doch sehr, sehr lange einfach nicht mehr regelmäßig in der Heimat war. Aber das war eigentlich nach ein, zwei Wochen dann recht schnell wieder alles normal, weil man ja doch dann vieles einfach wieder kennt und dann vieles irgendwie wieder bekannt vorkommt. Von dem her bin ich echt froh, um die Chance auch nochmal bei so einem Club nochmal spielen zu können in meiner Heimat. Und ja, will einfach da meinen Part dazu beitragen, um maximal erfolgreich zu sein.
Ja, Dialekt ist auch geblieben, haben wir gehört.
Ja, ich glaube, da kommt immer mehr jetzt, ja. Mach mal Mischi noch ein bisschen. Also.
Wir haben eine Zuschauerfrage, die sich mit Ihrer Karriere und mit der jüngsten Vergangenheit beschäftigt, nämlich mit St. Gallen. Mhm. Warum sich das dann am Ende für Sie dort nicht mehr ausgegangen ist oder Sie vielleicht dann nicht mehr so die Einsatzzeit bekommen haben, die Sie sich wahrscheinlich gewünscht hätten. Mhm. Da wurde es formuliert als, warum hast du in der Schweiz dann keine Rolle mehr gespielt? Das ist immer schwierig, eine gemeine Frage eigentlich.
Ja, ich glaube, wenn ich die Anfangszeit hernehme, ich komme von einer Verletzung zurück, habe dort meine ersten Saison wieder Spiele machen können, bin eigentlich von Spiel zu Spiel wirklich einmal körperlich immer fitter geworden, habe dann einfach ja, speziell die letzten zwei Jahre sehr, sehr erfolgreiche Jahre gehabt, auch mit der Quali für die Conference League, was wirklich sehr, sehr großer Erfolg war für den Club. Man muss sagen, es hat einfach dann ja, ein paar Veränderungen gegeben. Die muss ihr Spieler nicht immer verstehen. Wir haben mich davor entschlossen, ja, meinen Vertrag zu verlängern. Innerhalb von kürzester Zeit hat sich das dann ja, doch wieder verändert. Aber ich nehme das immer sportlich. Ich weiß, Fußball ist trotzdem immer irgendwo ein Business. Von dem her gibt es von mir eigentlich da nichts Negatives. Ich habe eine sehr schöne Zeit dort gehabt. Das war, glaube ich, auch eine sehr, sehr wichtige Zeit für mich. Vor allem nach meiner langen Verletzung, bin ich ehrlich, habe ich nicht genau gewusst, wie sich das weiterentwickelt. Habe dort Minuten sammeln können für wirklich einen sehr, sehr coolen Club. Und ja, bin absolut froh und auch stolz, so viele Spiele dort gemacht zu haben. Und von dem her, ja, freue mich, wenn ich mal wieder dort bin.
Ja, und jetzt gut angekommen, würde ich sagen, in Graz und bei Sturm. Morgen am 6. April sind Sie übrigens zwei Monate, ja, die Sie dann im Dienste von Sturm sind und auf dem besten Wege, da vielleicht einen Meistertitel zu holen. Vertrag geht wie lange eigentlich?
Offiziell noch ein Jahr und vielleicht gibt es noch was.
Das heißt, da gibt es dann
schon. Schaut gut aus.
Okay, ne? Aber schon mehr erfahren, als wir davor wussten. Pressesprecher Haller bekommt draußen gerade, ne? Wahrscheinlich. Also, wie gesagt, gute Chancen, da wieder Meister zu werden. Mit Salzburg sind Sie ja auch viermal Meister geworden und damit kommen wir vielleicht auch ganz schön zu Salzburg oder generell. Da sind es zwei Monate bei Ihnen. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, Markus Michael Unverdorn weiß es, weil er hat, glaube ich, sogar darüber geschrieben, waren es 100 Tage am Freitag.
Ich habe es vernommen, ja.
Genau, 100 Tage.
Mitgezählt habe ich selbst nicht, aber ich habe es gehört.
Ja. Strichliste, heute war eher schlechter, heute ja. War vielleicht eher besser. Es ist ja so, man macht sich natürlich Gedanken, bevor man eine Position antritt, beruflich, egal wo auch immer das ist, und dann erlebt man es eben die ersten Tage oder 100 Tage. Wie weit geht die Schere auseinander?
Ja, also ich habe es ja versucht in der Vergangenheit zu verfolgen. Red Bull Salzburg verfolgt man ja allgemein ein bisschen auch aus Deutschland. Deswegen wusste ich schon um die Entwicklung in den letzten Jahren. Ich wusste auch, auch selbst der letzte Meistertitel war ja schon nicht mehr ganz so souverän gewesen, wie das davor der Fall gewesen ist. Und dann ist es jetzt die letzten zwei Jahre sicherlich nicht besser geworden. Deswegen war mir bewusst gewesen, dass es hier anzupacken gilt, dass es einiges zu tun gibt. Bin aber auch ganz ehrlich, dass es auch noch ein paar Sachen gibt, die ich jetzt erkannt habe, die ich im Vorfeld so nicht auf dem Schirm hatte, dass es vielleicht doch etwas mehr zu tun ist, als mir lieb ist oder als ich im Vorfeld erwartet hatte. Aber es ist jetzt keine Sache, die mir schlaflose Nächte bereitet. Sicherlich braucht man ein bisschen Geduld. Viele Änderungen greifen nicht immer direkt von heute auf morgen oder können eben auch nicht immer umgesetzt werden, vor allem nicht im Laufe einer Saison. Deswegen habe ich schon immer irgendwo die Ungeduld in mir drin, was ändern zu wollen oder schneller vorankommen zu wollen. Und trotzdem bin ich optimistisch, dass wir die Aufgaben lösen können. Und aber mir ist schon auch bewusst und davor habe ich auch Respekt, dass die Aufgabe nicht ganz einfach ist.
Jetzt ist ja, als Ruben Schröder sich entschieden hat, weiterzuziehen, nach sehr kurzer Zeit in Salzburg, ist dann natürlich schnell die Gerüchteküche losgegangen. Es hat gebrodelt und der Name Markus Mann, Michael, ist ja relativ schnell dann insofern durchgedrungen, als dass er der Favorit sein soll oder die Wunschlösung. Dann nehme ich an, ist die Recherche losgegangen, wenn Sie ihn nicht eh schon vorher gekannt haben. Nach den ersten paar Stunden, inwieweit haben Sie für sich gedacht, okay, das könnte bei der Vita und bei dem, was andere über ihn sagen, ein Match sein?
Ja, also davon sind wir alle ja ausgegangen, dass das passt, und gehe ich auch nach wie vor aus, weil Markus Mann hat immer betont, dass er auf die Jugend auch setzen möchte, und das ist nun mal der Weg, den Salzburg eingeschlagen hat und den man vielleicht jetzt kurzfristig mal verlassen hat, weil man versucht hat, andere neue Wege zu bestreiten, das ja offensichtlich nicht sehr erfolgreich war. Man hat ja jetzt den dritten Sportdirektor innerhalb kürzester Zeit, und das ist der Weg von Salzburg, und da bin ich auch der Meinung, dass das der erfolgreichere sein wird.
Ja, und da hat sich ja Salzburg einiges kosten lassen. 2 Millionen sollen geflossen sein, damit man noch einen Pressesprecher unglücklich machen kann. War das die richtige Summe?
Das war eine Sache zwischen den Clubs, da war ich nicht involviert gewesen. Deswegen weiß ich das ehrlicherweise echt nicht.
Ja, wurde auf jeden Fall so geschrieben, dass es zumindest 1 Million Ablöse gewesen sein soll. Wie war denn Ihre Entscheidungsfindung? Was hat Sie am Ende des Tages überzeugt von diesem Projekt Red Bull oder Projekt Red Bull Salzburg, dass Sie für sich gesagt haben, diesen Karriereschritt möchte ich nach 4,5 Jahren Hannover gehen?
Ja, also ich muss an allererster Stelle sagen, ich war wirklich sehr gerne in Hannover gewesen. Ich war 4,5 Jahre dann am Ende dort gewesen. Haben auch letzten Sommer nochmal einen großen Umbruch gehabt mit 18 neuen Spielern. Das hat wirklich mit einem neuen Trainer, das hat sehr schnell gegriffen. Bin auch nach wie vor davon überzeugt, dass Hannover 96 dieses Jahr aufsteigen kann. Deswegen, dadurch, dass ich mich wirklich wohlgefühlt hatte, war es jetzt nie so gewesen, dass ich auf dem Sprung war oder dass ich irgendwie eine neue Herausforderung gebraucht habe. Es gab sicherlich immer mal auch die ein oder andere Anfrage, die für mich so nicht in Frage kam, und beim FC Red Bull Salzburg habe ich mir dann in der Tat ernsthaft Gedanken gemacht, weil es ist schon angesprochen worden, ich arbeite wirklich sehr gerne mit jungen Spielern zusammen, versuche mitzuhelfen, die zu entwickeln. Ich war ja auch mal Akademieleiter in Hoffenheim gewesen, und deswegen, das macht einfach Spaß, Ziele zu haben mit den jungen Spielern, aber auch Ziele zu haben, Titel zu gewinnen, die internationalen Spiele, hier wieder den Club auf den richtigen Weg zu bringen. Das hat mich einfach gereizt und hat mich dann auch in den Gesprächen überzeugt. Und ja, es ist aber noch ein bisschen was zu tun, bis wir wieder da sind, wo sich der Club selbst sieht. Aber wie gesagt, aus der Vergangenheit, da kriegen wir keine Punkte mehr geschenkt. Wir bekommen nirgends den roten Teppich ausgerollt wegen der Vergangenheit. Und das ist, glaube ich, schon so der Punkt, den wir uns verinnerlichen müssen, dass wir jetzt nicht bei Null anfangen, aber dass wir ja einiges zu tun haben, um wieder besser zu werden.
Ja, bevor wir zur Salzburger Vergangenheit oder eben dann noch zur Zukunft, was sich wieder ändern muss, kommen, bleiben wir ganz kurz bei Ihrer Vergangenheit noch, weil Sie Hannover gemeint haben, Sie sind sicher, dass Hannover aufsteigen wird. Heute 1-1 gegen Elversberg, haben Sie sicher auch gewusst, nehme ich an. Ja. Hat der Live-Ticker verraten. Schauen wir ganz kurz vielleicht auf die Tabelle, warum Sie sich so sicher sind, dass sich das noch ausgeht. Grundsätzlich muss man sagen, zweite deutsche Bundesliga, wahnsinnig eng auch, wahnsinnig spannend. Die ersten zwei steigen ja direkt auf und der Drittplatzierte spielt dann Relegation. Und da sehen wir eben zwischen dem ersten und dem fünften nur 5 Punkte Unterschied.
Ja. Also wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass die Chancen definitiv noch da sind und auch gut sind, aber auch da kommt jetzt natürlich die Phase, in der man sich nicht mehr so arg viel erlauben darf. Der Rückstand muss erstmal aufgeholt werden. Soweit ich weiß, gibt es auch noch das ein oder andere direkte Duell, aber Hannover kann schon nochmal eine Euphorie entfachen, wenn es um was geht, und deswegen bin ich überzeugt, sie haben gute Chancen, aber auch das ist kein Selbstläufer.
Ja, und wenn der Aufstieg gelingt, dann sind Sie sicher Teil davon, auch wenn Sie jetzt nicht mehr dort sind, aber haben natürlich viel dazu beigetragen. Diese Entscheidung, dass Sie sich für Salzburg entschieden haben und nicht in Hannover geblieben sind, hat den einen oder anderen überrascht, auch aus dem persönlichen Umfeld, auch bei Ihnen haben wir uns natürlich umgehört, und auch da haben wir, wie ich finde, ein schönes Stück zusammengestellt. Schauen wir mal rein, mit wem gespannt. Wir da gesprochen haben. Bitte, Markus Klima.
Ein Gruß nach Wien.
Hallo zusammen, hier ist Christian Eichner aus Karlsruhe.
Was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie an Markus Mann denken?
Ja, zwei Dinge. Er ist mein Schwager und er ist Geschäftsführer inzwischen bei RB Salzburg.
Markus Mann davor, unter anderem Sportdirektor und Geschäftsführer bei Hannover 96. Und Christian Eichner, Trainer beim KSC. Beide in der zweiten Bundesliga. Jede Menge Berührungspunkte. Beruflich wie privat.
Der klarste Treffpunkt ist eigentlich meistens Weihnachten bei seiner Mama oder bei meiner Schwiegermama, wo wir dann alle zusammenkommen und haben die Familien leben auch 10, 15 Kilometer auseinander, und trotzdem führt jeder dann auch und jeder teilt so sein eigenes Leben, und bin jetzt mit Maiko, seiner Schwester, glaube ich, über 20 Jahre zusammen. Also sie kennen das schon, nicht nur von Maiko selbst, sondern auch dann durch mich dann auch schon, als ich noch bei den Amateuren war, und Maiko, seine Frau, auch ähnlich. Und deswegen ist es, glaube ich, eher normal, dass dann Fußball schon einen großen Raum einnimmt.
Wie waren so die ersten Berührungspunkte? Oh Gott, noch ein Fußballer in der Familie?
Ja, das muss er beantworten, wie das für ihn war. Ich glaube, es war damals, wie man sich vorstellen kann, dann ja, vielleicht nicht ganz so einfach am Anfang für ihn, wenn dann der Mitspieler mit der Schwester zusammenkommt. Ich habe mir aber damals rausgenommen, dann zumindest dann auch sagen zu können, dass ich einer der Anständigen war oder Anständigen bin, was ich ja auf Strecke hoffentlich dann auch für ihn bestätigt hat. Insofern kannten wir uns aus einer gemeinsamen Amateurzeit und ich glaube, er hatte schon einen guten Eindruck von mir und ich von ihm dann auch. Das war mir klar, dass das nur eine Frage der Zeit sein wird, bis er nochmal einen Schritt nach vorne geht. Das Einzige, das mich überrascht hat, war, dass er, oder ich hätte vielleicht gedacht, er nimmt sich die Möglichkeit nochmal, um mit Hannover den Schritt in die Bundesliga dann final zu gehen, weil sie dieses Jahr absolut die Chancen haben und wahrscheinlich auch die größten Chancen haben. Aber auf der anderen Seite gleichzeitig auch das totale Verständnis, weil es ist ja auch eine große Chance für ihn gewesen. Wahrscheinlich sind Momente, RB Salzburg zu übernehmen, trotzdem in der Situation vielleicht sogar noch reizvoller und interessanter, als wenn sie jetzt 5 Jahre am Stück österreichischer Meister gewesen wären, wie vielleicht unter der Zeit von Matthias Jeißle noch beispielsweise, auch ein alter Weggefährte von mir. Und ich glaube, das wird das Ziel sein. Aber wenn ich mich jetzt mit ihm, ich habe ihn vor ein paar Wochen gesehen, dann austausche, das ist an seinem Geburtstag war er da, genau. Ja, das ist schon sehr, sehr spannend, was er davon berichtet. Und für mich interessanterweise jetzt noch interessanter dann auch, weil es ein anderes Land ist, weil es, keine Ahnung, andere Abläufe vielleicht sind. Und da habe ich mich dann schon ertappt, dass ich ihn, glaube ich, viel, viel mehr gefragt habe als jetzt in Hannover, weil es dann trotzdem ähnlich ist vom Gesamtpaket.
Hat er ihn probiert, das ein bisschen schmackhaft zu machen in Salzburg vielleicht sogar für die Zukunft?
Das weiß ich nicht, ob er das im Gespräch versucht hat, aber nein, es war schon sehr interessant.
Christian Eichner, fast schon Urgestein beim KSC, und sein Schwager Markus Mann. Der ist da schon etwas reisefreudiger.
Vielen Dank für das Gespräch. Euch noch ein gutes Gespräch. Markus, alles Gute in den nächsten Wochen, bis wir uns wiedersehen, und liebe Grüße aus Karlsruhe.
Christian Eichner, dienstältester Trainer der zweiten Liga. Seit Februar 20 auch schon schwierige Zeiten gehabt, die Saison. Heute verloren, 0-1 gegen Schalke. Die Begegnung mit der Schwester. Hat er gesagt, dass das vielleicht nicht so nett war für den Bruder. Wie haben Sie das damals mitbekommen oder wie hat das stattgefunden?
Oh, wie das dann genau war, das kann ich gar nicht mehr sagen, aber meiner Schwester ist ja fast nichts mehr anderes übrig geblieben, als am Wochenende eben auch mit auf den Sportplatz zu gehen. Und deswegen kann ich das schon unterstreichen, dass ich sage, er war mit Abstand die beste Option gewesen. Und bin auch froh, dass es so gekommen ist und das passt super. Und wir verstehen uns gut und die Familien verstehen sich gut. Und deswegen bin ich froh, dass sie die Wahl so getroffen hat und drücke ihm natürlich auch immer die Daumen in Karlsruhe. Macht dort wirklich einen guten Job. Nicht immer ganz einfach, weil ich glaube, auch da die Ansprüche manchmal höher sind, als die Realität eigentlich sein sollte. Und deswegen ist er nicht umsonst der dienstälteste Trainer. Und ja, Christian bei seinem Heimatverein wirklich gute Arbeit jetzt über Jahre gemacht. Aber für ihn wird sicherlich auch der KSC nachher nicht die letzte Station bleiben.
Ja, und du hast ja angesprochen, eben in der Amateurzeit damals kennengelernt. Ja. Bei Karlsruhe, was ihre spielerische Vita betrifft, sind es zwei Zweitligaspieler am Ende des Tages geworden. War für Sie immer klar, dass es dann danach in die Management oder auf die Management-Ebene gehen soll?
Ich habe eigentlich relativ früh, ich versuche ja immer auch realistisch an die Sachen heranzugehen, was auch mich selber betrifft, also auch die anderen Dinge, und habe dann eigentlich relativ schnell gemerkt, ich kann damit mein Geld verdienen oder meinen Lebensunterhalt verdienen, aber nach ganz oben wird es nicht reichen. Dafür war ich dann einfach auch zu langsam gewesen. Nachher war ich Innenverteidiger, dafür war ich zu klein gewesen. Deswegen war das relativ schnell klar, dass es nach ganz oben nicht reichen wird, und deswegen habe ich auch schon mit 20 dann angefangen zu studieren. Als ich noch beim KSC war, war die Uni 500 Meter nebendran und habe dann das auch ein bisschen länger gebraucht als die anderen, aber habe das am Ende fertig gemacht, habe noch ein Fernstudium nebenher gemacht und für mich war eigentlich immer klar gewesen, wenn ich im Fußball bleibe, dass ich eigentlich auch in diese Richtung Management gehen möchte. Für mich war Trainer nie eine Option gewesen, ich habe auch nie einen Trainerschein gemacht und deswegen, wenn Fußball, dann Richtung Management.
Ja, und jetzt hat der Schwager auch angemerkt, er war wie gesagt überrascht, dass Sie nicht bei Hannover geblieben sind, mit der Aussicht auf die deutsche Bundesliga. Jetzt ist es ja so, der eine oder andere, den Sie auch begegnet sind in Ihrer aktiven Karriere, nämlich Ole Buck zum Beispiel, ist er jetzt bei Dortmund Nachfolger von Sebastian Kehl geworden. Grundsätzlich die deutsche Bundesliga schon etwas, wo Sie sagen, das ist dann vielleicht da schon das Ziel auf meiner Vita oder der nächste Step, wo Sie sich dann auch sehen?
Ach, ich hatte für mich noch nie so einen klaren Karriereplan. Für mich ist einfach das Wichtigste im Moment, wo ich bin, an den Stationen gute Arbeit zu leisten. Und dann im besten Fall wird das auch gesehen und honoriert und dann kommt der nächste Schritt irgendwann von alleine. Ich habe das noch nicht einmal gehabt, seit ich, also selbst als Fußballer nicht, dass ich da schon in der Zukunft denke, was passiert, wenn. Deswegen für mich ist wichtig, gute und ehrliche Arbeit zu machen und die zahlt sich im Normalfall aus, davon bin ich überzeugt. Und deswegen, ich bin noch nie auf dem Sprung gewesen, das bin ich auch jetzt im Moment nicht. Ich möchte hier gute Arbeit leisten, ich möchte hier erfolgreich sein und dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Aber darüber mache ich mir im Moment überhaupt keine Gedanken.
Ja, Wolfsburg soll ja auch Thema gewesen sein, da könnte man sagen, haben sie alles richtig gemacht, dass sie sich dafür nicht entschieden haben. Dann bleiben wir vielleicht im Hier und Jetzt. Sie haben ja schon gesagt, die erste Amtshandlung war ja quasi der Verkauf von Peter Rathkopf, der sie dann doch nicht überrumpelt, aber der sehr schnell an ihrem zweiten Arbeitstag dahergekommen ist. Die zweite war dann in Wahrheit die Freistellung des Trainers Thomas Letsch, wo sie sich auch sehr früh dafür entschieden haben, dass es da offensichtlich einen neuen Impuls braucht, wenn wir uns jetzt reingemessen an den Ergebnissen, was unter Daniel Beichler passiert ist, das Ansehen, auch den Punkteschnitt. Würden Sie sagen, im Nachhinein trotzdem, dass Sie die Entscheidung noch treffen würden, wieder so?
Trotzdem muss man das aus meiner Sicht etwas losgelöster als rein von den Ergebnissen sehen. Wir müssen uns schon bewusst sein, in Salzburg Trainer gab es die letzten Jahre genug, Sportverantwortliche gab es genug und es ist aber nicht besser geworden. Deswegen müssen wir schon auch mal über den Tellerrand hinausschauen. Es gibt einfach auch andere Themen, die irgendwo in Sport auch reinwirken. Auch da müssen wir dran arbeiten und sicherlich die ein oder andere Sache ändern. Es ist nicht immer nur die Person an sich, wer jetzt auf der Trainerbank sitzt. Wir haben auch heute gesehen, wir haben wieder genug Chancen gehabt. Da kann draußen sitzen, wer will. Den Ball muss schon noch der Spieler über die Linie schießen. Und deswegen gilt es in allererster Linie, die Qualität in der Mannschaft zu erhöhen. Hab's aber auch vorher schon erwähnt, wir haben auch drumherum Themen, wo wir besser werden müssen. Wir müssen wieder eine andere Arbeitsmoral an den Tag legen. Ich mag das Wort Wohlfühloase überhaupt nicht und trotzdem sind da, glaube ich, so ein paar Dinge entstanden in den letzten Jahren, Freundschaften, wo man vielleicht die letzte Konsequenz in der täglichen Arbeit dann aber auch irgendwo vermissen lassen hat. Auch da müssen wir wieder einen Gang zulegen. Da haben wir Themen und deswegen wir müssen die Themen im Moment losgelöst von einzelnen Personen oder vom Trainer sehen und Daniel Beichler macht seine Sache gut. Er macht einen sehr aufgeräumten Eindruck, er stellt die Mannschaft gut ein. Klar, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass wir da jetzt nicht alle Spiele gewonnen haben, aber das wäre zu einfach, den Blick nur darauf zu richten. Das hat die Vergangenheit gezeigt.
Albert, inwieweit unterstreicht das auch das, was Sie vor ein paar Minuten gesagt haben, als Sie gesagt haben, es reicht nicht, wenn es nur einen Abwehrchef gibt, in dem Zusammenhang haben wir darüber gesprochen, sondern es muss eine Mannschaft sein, nicht 11 Einzelspieler, sondern eben eine Mannschaft, dass es auch in den meisten Fällen nicht am Trainer alleine liegt, wenn eine Mannschaft nicht performt, wenn ein Club in der Krise steckt?
Ja, ich glaube, dass das das Um und Auf ist für Erfolg, das Mannschaftsgefüge. Und ich glaube, dass da jeder Spieler einfach sein Teil dazu beitragen kann. Ich glaube, es ist immer wichtig, trotzdem als Spieler zu wissen, okay, was ist jetzt genau meine Rolle im Club, in der Mannschaft. Und dem muss ich mich dann auch unterordnen. Und im Endeffekt geht es um einen Erfolg. Jeder will erfolgreich sein. Und dann ist natürlich wenig Platz für zu viele Egos. Egal, welche Mannschaft das ist, so wird es dann aber auf lange Sicht nicht reichen. Und für das hat man dann eben auch Spieler, die dann vielleicht da mal ein gutes Gefühl haben, einfach wann und wie du mit welchen Spielern halt umgehst oder auf sie zugehst. Man muss trotzdem auch, darf nicht vergessen, jeder Spieler ist doch irgendwie auch in seiner Art und Weise ein bisschen sensibel bei manchen Themen. Und trotzdem ist es wichtig, dass du irgendwie alle beisammen hältst. Und ich glaube, wenn du das schaffst, dann ist einfach die Chance groß, erfolgreich zu sein. und dass jeder Spieler einfach von dem überzeugt ist, was einfach gemacht wird oder was gemacht werden muss, um Erfolg zu haben. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz ein wichtiger Faktor. Und man sieht es auch international, egal wo man hinblickt, je besser die Mannschaft, das Gefüge einfach ist und jeder Spieler einfach genau weiß, was zu tun ist. Nicht nur am Platz, sondern abseits vom Platz. Das sind auch, glaube ich, was ich da so raushöre, ganz viele Kleinigkeiten und Details, die einfach auch einen Unterschied ausmachen.
Aber war das damals, als Sie in Salzburg waren, gefühlt, und jetzt ist das von außen natürlich für Sie trotzdem schwierig zu beurteilen, aber trotzdem eben dieses ganze Gefüge, war das damals anders, als es das jetzt ist, und fehlen eben, so wie es Michael Unverdorf zu Beginn der Sendung gesagt haben, so Typen wie Sie, die dann den Haufen, ich sag's jetzt mal so salopp, dann noch zusammenhalten?
Also ich glaube jetzt, ob das jetzt fehlt, ist natürlich für mich wirklich schwer zu beantworten, da zu bewerten. Ich glaube, dass man trotzdem auch in gewissen Rollen reinwachsen kann. Wenn ich jetzt auf meine Zeit denke, dann war das einfach, die Mannschaft war irgendwie eine sehr, sehr coole Truppen. Es waren trotzdem so viele unterschiedliche Charaktere, aber jeder hat einfach genau gewusst, was seine Rolle ist und was zu tun ist, um einfach erfolgreich zu sein. Und das fängt wirklich bei, ich habe viele Beispiele im Kopf, egal ob es junge Spieler waren, die von Liefering hochgekommen sind, die dann einfach sie direkt untergeordnet haben, auch die sie teilweise vielleicht mal nicht untergeordnet haben, wo dann einfach auch mal Sachen angesprochen worden sind oder ausgesprochen worden sind. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, es ist schwer, uns vorzustellen, okay, wir spielen jetzt von Anfang des Jahres bis Ende des Jahres ohne irgendwie welche Themen, Konflikten, Problemen, das wird es nicht geben im Fußball. Ich glaube, es ist einfach wichtig, die Sachen einfach im Hier und Jetzt dann gut zu bewerten und auch klar anzusprechen. Und wenn es mal ein bisschen mit mehr Druck sein muss, dann muss mit mehr Druck sein. Und wenn es mal vielleicht mit einer Umarmung oder was anderem ist, mit einem Schmäh, dann halt mit dem. Und ich glaube, dass das natürlich auch vieles intern eben ist in der Mannschaft. Ja, das haben wir einfach sehr, 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 sehr gut gemacht, glaube ich. Und haben auch sehr viele Spieler gehabt, egal dann, ob sie jetzt jung waren oder nicht, die sie trotzdem dem auch committed haben und einfach das so angenommen haben, wie es ist.
Also viele kleine Dinge, die im Moment in Salzburg nicht zu funktionieren scheinen und dafür sorgen, dass sich Salzburg im Moment und eigentlich ja, wie gesagt, schon in den letzten zwei Jahren, in den zwei titellosen Jahren, in einer sehr schwierigen Phase befindet. Wir haben dazu noch einmal ein paar Fakten und Daten rausgesucht, die nochmal verdeutlichen, wie schwierig es also im Moment für die Bullen ist. Nur 2 der ersten 8 Bundesliga-Frühjahrsspiele gewonnen, nur 11 der ersten 25 Spiele in Summe gewonnen in der Saison. Es war noch nie weniger in der Ära von Red Bull in Salzburg, und Daniel Beichler kommt eben in seinen ersten 7 Pflichtspielen auf einen Punkteschnitt von 1,14 pro Spiel, hat heute ja auch erst sein zweites Spiel nach diesem Kantersieg im ersten Spiel gegen den LASK für sich entscheiden können mit seiner Mannschaft. Ich möchte ganz gern gleich auf das eingehen, was Albert Walcher jetzt gesagt hat, Michael Unfurt, aber vielleicht ganz kurz noch zu Daniel Beichler und zu seiner Person. Ein klassischer Red Bull-Trainer, möchte man sagen, aus dem eigenen Stall. Also zumindest insofern ist Salzburg wieder back to the roots gegangen. Aber trotzdem hat man Ihnen, finden Sie, einen Gefallen damit getan, dass man diesen jungen Trainer, was die Erfahrung betrifft, der ja bislang alle möglichen U-Teams trainiert hat bei Salzburg und der Akademie, in dieser Situation dann als Cheftrainer der Bullen hinsetzt?
Er selbst sieht es nicht so. Die Frage habe ich ihm auch gestellt. Aber natürlich ist es eine sehr, sehr schwierige Situation. Der übernimmt Salzburg als Tabellenführer. Darf man nicht vergessen, Thomas Letsch war Tabellenführer mit Salzburg und hat dann so eine Serie. Das tut vielleicht, wenn er da jetzt nicht schnell rauskommt, seiner Trainerkarriere nicht sehr gut. Das ist klar. Und das ist auch schon in Salzburg schiefgegangen. Wenn man sich an den einen oder anderen Trainer erinnert, der Peter Zeidler zum Beispiel kam auch aus dem eigenen Nachwuchs, ist aber auch gut gegangen. Matthias Jäßle hat das Double gewonnen. Marco Rose steht sowieso über den Dingen. Also die nächsten Spiele werden es zeigen, aber ich bin auch bei Markus Mann. Es ist den Trainer trifft momentan wahrscheinlich die wenigste Schuld, weil wenn die Spieler die Chancen nicht machen, und da geht es ja um ein großes Ganzes, und das kann selbst der Daniel Beichler in wenigen Wochen nicht ändern. Da geht es um viele Dinge. Vorher ist immer wieder das Wort Vorangehen gefallen. Was passiert beim Vorangehen? Das schafft Hierarchien in einer Mannschaft, und das ist ja offensichtlich, dass das bei Red Bull Salzburg in dieser Form nicht vorhanden ist.
Ja, weil Sie das gesagt haben, dass es nicht nur am Trainer liegen kann oder am allerwenigsten vermutlich am Trainer, das unterstreicht auch nochmal, wenn wir uns eben die Punkteschnitte der Red Bull-Trainer ansehen oder der Trainer in der Red Bull-Ära, dann werden wir auch sehen, da sehen wir eben den absolut besten Schnitt und das war ja auch der Trainer damals, als Albert Walci, wenn ich mich richtig erinnere, nach Salzburg gekommen ist, hat Marco Rose, dann Matthias Jeißle an zweiter Stelle und dann sehen wir, und das finde ich ist sehr spannend, 14, 15, 16, 17, das sind nämlich auch genau in der Reihenfolge die letzten Trainer der Salzburger. Es ist ja nicht so, dass sie drei Sportdirektoren in den letzten drei Jahren hatten, sondern auch fünf Trainer. Das ist ja in Salzburg untypisch. Also das unterstreicht nochmal das, was Sie gesagt haben oder was generell am Tisch ja, glaube ich, schon rausgekommen ist, dass es am wenigsten am Trainer liegt. Woran liegt es denn dann Ihrer Meinung nach? Wir haben schon viel gehört. Oder anders gefragt, wo ist der Ursprung dessen, wo sich Salzburg jetzt gerade mittendrin befindet?
Die Antwort, woran es liegt, ist auch nicht zu geben, weil wenn wir das wüssten oder wenn das der Markus Mann wüsste, dann würde man das heute oder morgen spätestens abstellen. Es ist die, wie so oft, die Summe der Dinge und wahrscheinlich einer fehlt da in dieser Auflistung, das ist der Matthias Jeißle. Und meiner Meinung nach ist es damals schon schleichend, hat es begonnen, in dieser Phase, wo man schleichend von dem Weg abgegangen ist, den Salzburg jahrelang so ausgezeichnet hat und was der Ralf Rangnick ja initiiert hat in Salzburg. Da wurden damals auf Bitten von Matthias Jeißle hin Starspieler geholt. Zum Beispiel Luca Gournay ist ja in diese Zeit, ist bis heute der Rekordeinkauf von Salzburg. Der war ja nicht nur teuer im Einkauf, sondern der hat auch ein anderes Gehaltsniveau. Und das hat was mit einer Mannschaft gemacht. Und so meine ich das, dass dann über die Jahre dann mehrere Fehlentscheidungen dann natürlich passiert sind. Und vor allem der lange Atem abhanden gekommen ist. Pep Leinders ist ein Paradebeispiel dafür. Da hat sich der Verein entschieden, einen neuen Weg zu gehen, einen anderen Weg zu gehen. Das, was Ralf Rangnick 2012 auch gemacht hat. Der hat den Roger Schmidt geholt, Zweitligatrainer, und das wird er sehr gerne vergessen. Der Roger Schmidt ist in seinem ersten Jahr Vizemeister geworden und da hat Salzburg oft Spiele abgeliefert, die waren nicht schön zum Anschauen. Und diese großen Erfolge gab es dann in seinem zweiten Jahr, diese Powerspiele. Aber beim Pep Leinders ist man einfach, hat man den Mut dann auch nicht gehabt, das durchzuziehen. Und seitdem handelt man sich da eigentlich von einem Jahr ins nächste und zieht die Dinge eigentlich nicht durch.
Also Geduld, vielleicht ein Thema. Markus Mann, jetzt weiß, es ist vermutlich auch schwierig für Sie dann auch zu beantworten, weil es alles vor Ihrer Zeit war, aber als Fußballfachmann oder als Mensch, der in dem Bereich tätig ist, können Sie es ja trotzdem beurteilen. Jetzt sagt Michael Unverdorn bei Pep Leinders, das war dann vielleicht zu wenig Geduld auch da, aber grundsätzlich können Sie was damit anfangen, wenn viele auch gesagt haben bei Salzburg, dass vielleicht mit ihm schon der Schnitt kam, weil es eine völlig andere Spielidee damals war, die Pep Leinders dann nach Salzburg gebracht hat?
Ja, das ist jetzt für mich ehrlicherweise noch ein Tick zu weit weg, wo ich es jetzt noch nicht so im Detail beobachtet hatte. Aber es ist natürlich Fakt, dass sich der ganze Markt, der ganze Fußball hat sich verändert, der Transfermarkt hat sich verändert. Es ist für Salzburg auch nicht mehr so einfach, diese Qualität zu bekommen, wie das früher der Fall war, weil es einfach viele, viele andere Clubs gibt, die jetzt auch junge Spieler ausbilden, die auch Transfererlöse erzielen möchten. Der Fußball an sich hat sich verändert. Und ich habe es mal ganz am Anfang der Sendung angesprochen, so diese Offenheit für Veränderungen, die müssen wir in Salzburg hinbekommen, weil der Fußball hat sich verändert, wir hängen noch in der Vergangenheit fest und ich glaube, da liegt schon auch der Schlüssel, eine neue, klare Richtung vorzugeben, die auch mit Überzeugung zu gehen, nicht nach der ersten Niederlage wieder in die alten Muster zurückzufallen, und da müssen wir uns weiterentwickeln. Wir müssen natürlich auch die Qualität, das habe ich glaube schon ein paar Mal erwähnt, im Kader, die Spieler Qualität wieder erhöhen, wohl wissend, dass es auf dem Transfermarkt kein Wunschkonzert mehr für uns ist. Die Qualität in der Akademie, die haben wir nach wie vor, und trotzdem muss man so ehrlich sein, dass ein Schoboschlei, Haaland und so weiter die letzten Jahre eben nicht dabei war. Insbesondere im Offensivbereich ist es natürlich schwierig, diese ganz großen Juwele zu finden oder auch zu bekommen. Und da ist die Situation nicht mehr die gleiche wie früher, und trotzdem können wir Dinge besser machen.
Wollte ich sagen, um das aufzugreifen, das mag ja sein, dass sich der Fußball verändert hat, dass sich natürlich der Transfermarkt verändert hat, aber grundsätzlich, und das haben Sie, glaube ich, bei Ihrer Antritts-PK auch gesagt, Sie wollen ja für eine klare Philosophie stehen, oder Salzburg soll für eine klare Philosophie stehen. Und das war ja in Salzburg immer so, unabhängig davon, wie sich der Markt das vielleicht verändert hat. Ist das für Sie auch mit ein Teil des Problems, dass Salzburg da, ich sage es übertrieben, vielleicht zickzack zu Kurs gefahren ist in den letzten Jahren, was die Philosophie betrifft, dass nicht mehr klar erkennbar ist, wenn man jetzt einen Spieler, einen Mitarbeiter, wie auch immer, aufweckt in der Nacht, dass der sagt, ja, Glaubst du, dafür steht Salzburg?
Ja, also sicherlich hat das Salzburg ausgezeichnet in der Vergangenheit, dass sie einen klaren Weg hatten, eine klare Philosophie hatten und da auch nicht nach links oder rechts ausgeschert sind. Meine oder unsere Aufgabe ist aus meiner Sicht jetzt, diesen neuen Weg zu definieren und diesen dann auch zu gehen, diesen anzupassen an die jetzigen Gegebenheiten und dann den wieder mit Überzeugung zu verfolgen. Und dann bin ich auch davon überzeugt, dass wir wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Und trotzdem möchte ich noch eines sagen, wir reden ja viel über heute über Dinge, die nicht funktionieren und das entspricht auch absolut der Wahrheit und trotzdem müssen wir für den Moment auch festhalten, dass ich jetzt hier gerade gesehen habe, dass wir trotzdem auf dem zweiten Tabellenplatz stehen, dass wir die Saison...
Aber da mehr gesprochen ist, weil die Liga so ausgeglichen ist.
Ja, dass wir die Saison jetzt hier im Moment nicht abhaken dürfen. Ich kann heute auch nicht sagen, wo landen wir am Ende, weil dafür ist es jede Woche irgendwo eine Überraschung, wie wir dann auch tatsächlich spielen. Wir hoffen auf diesen Dosenöffner und dann bin ich auch davon überzeugt, dass wir in dieser Saison noch erfolgreich sein können. Deswegen, wir haben die Saison noch nicht abgehakt, wissen aber, dass wir eine Schippe drauflegen müssen, um hier noch mal nebenan abzufangen.
Wie soll dieser Weg mittelfristig dann aussehen? Es gab in Salzburg immer dieses schöne Motto Fußball von morgen. Muss der Fußball von morgen eigentlich der Fußball von gestern sein oder wie soll der,
ja, wie soll der Weg? Ja, erstmal müssen wir den Fußball von heute verbessern und dann können wir wieder in die Zukunft denken. Wie ich gerade gesagt habe, wir müssen wieder wissen, wofür wollen wir stehen, wie wollen wir spielen, damit wir auch ganz klar da danach
aber
auf dem
Transfer,
dass wir dann auch da danach auf dem Transfermarkt tätig werden können. Wir wollen weiterhin mit einer jungen Mannschaft spielen. Wir haben eine Akademie mit herausragenden Bedingungen, auch die, das hatte ich auch am Anfang gesagt, auch da wollen wir weiter Spieler fördern und auch nach oben ziehen. Jetzt kommt sicherlich mit Johannes Moser so das nächste Talent dazu im Sommer. Er muss jetzt nochmal richtig fit werden und dann bin ich eigentlich davon überzeugt, dass er uns da Freude bereiten wird. Weiter aktiv sein, weiter mit einer jungen Mannschaft spielen, sehr intensiv spielen und was wir eben dazu lernen müssen oder wo wir besser werden müssen, ist eben auch die Lösung gegen tiefstehende Gegner zu finden. Und dann müssen wir da Schritt für Schritt in diese Richtung gehen und dann werden sich auch die Ergebnisse wieder einstellen.
Es gab einige Zuschauerfragen, auch zu diesem Thema, wie es in Salzburg weitergehen soll oder wofür Salzburg vielleicht in naher und weiterer Zukunft dann auch wieder stehen soll. Wir haben ein paar der Fragen da zusammengefasst. Wie schaut der Plan für den Sommer aus? Warum holt Salzburg keine Führungsspieler? Das ist ja auch etwas, was die beiden Herren am Tisch auch angesprochen haben. Seit Andi Ummer fehlt so jemand. Jetzt könnte man sagen, der Vorgänger, wenn wir jetzt über Führungsspieler sprechen, hätte das ja grundsätzlich auf dem Papier probiert, mit beispielsweise Rasmussen, mit Onisivo und dergleichen. Aber das Papier ist halt nicht immer dann das, was so offensichtlich auch in der Praxis funktioniert. Ist das auch, wie gesagt, eine Hauptaufgabe von Markus Mann, dass er eben diese Führungsspieler, die dann auch welche auf dem Platz sind, und auch die Leistung bringen findet?
Genau, das sieht man ja in jeder erfolgreichen Mannschaft und das österreichische Nationalteam ist ja ein Paradebeispiel dafür, warum auch das momentan so erfolgreich ist. Das ist einfach eine, da gibt es den Alaba, den Arnautovic, die da vorangehen, da gibt es eine klare Struktur in der Mannschaft, das sind die Chefs und alle ordnen sich da unter. Und in Salzburg tue ich mir schon ein bisschen schwer. Ja. Der Andi Ulmer war ja auch nie der große Lautsprecher, aber der hat die Führung auf eine andere Art und Weise gelebt. Das war einfach ein Vorbild in jeder Hinsicht, was das Training, was den Einsatz betrifft. Er hat auch viel mit jungen Spielern gesprochen. Das muss nicht immer der Lautsprecher sein, der der Führungsspieler ist, aber er muss vorangehen, wie der Albert Waltschi auch gesagt hat.
Ja, hat auch genickt jetzt bei den Aussagen zu Andi Ulmer. Sie haben ja beim Trainingslager oder auch eben bei der ersten Pressekonferenz gesagt, der Kader ist einen grundsätzlich einen Ticken zu groß. Da waren es 4 Torhüter und 26 Feldspieler, die, glaube ich, mit waren im Belleg, waren es damals. Wenn man sich allerdings jetzt anschaut, die Verträge und auch die Hierarchie bei den Verträgen, dann sind ihnen zum Teil ja vielleicht auch die Hände gebunden, weil eigentlich nur der Vertrag von Onisivo jetzt ausläuft im Sommer. Die anderen haben alle noch relativ langfristige Verträge. Und es sich ja auch nicht wirklich jemand ins Schaufenster spielt, dass man sagt, das sind jetzt die Abnehmer, die der Reihe dastehen, um in den Spieler abzunehmen. Das heißt, wie wollen Sie das angehen?
Ja, es ist in der Tat so, dass nicht viele Verträge auslaufen. Und trotzdem muss man sagen, bei allen Themen, die wir haben, dass unsere Spieler trotzdem weiterhin gewisse Interessen wecken auf dem Markt. Aber es wird definitiv natürlich zu Abgängen kommen. Sei es, dass die Zeit einfach gekommen ist, dass der Spieler den nächsten Schritt machen muss. Aber auch wird sicherlich auch kommen, dass wir eben dann nicht mehr weiterarbeiten möchten. Und dann müssen wir diesen Bereich an Führungsspielern, den müssen wir verbessern. Meine Vorstellung ist jetzt nicht unbedingt unbedingt, dass der 33 sein muss. Aber uns fehlt im Moment in dieser Mannschaft einfach dieser Bereich zwischen, ich sag mal, 23, 24 und 27. Diese Spieler, die voll im Saft stehen, die aber auch schon ein paar Spiele in den Knochen haben, die auch mal so ein Spiel beruhigen können oder mal wieder schnell machen können oder mal den einen oder anderen kurz zur Seite nehmen können, die fehlen uns aktuell. Und das ist sicherlich der Bereich, wo ich gerne was tun würde im Sommer. Aber auch das ist natürlich kein Wunschkonzert. Ich glaube, das ist so auch der Bereich, der nachher am schwierigsten zu überzeugen ist, die schon Leistung gebracht haben und die schon einen gewissen Markt haben, die dann auch dann zu überzeugen, zu uns zu kommen. Das wird ein Bereich sein, wo wir uns verbessern müssen. Und dann wollen wir natürlich weiter auch auf junge Spieler setzen.
Ja, aber da haben wir ja schon mehrfach gehört, dass es so schwierig ist, junge Spieler für sich zu gewinnen, dann eben auszubilden und dann gewinnbringend wieder weiterzukaufen. Das ist ja auch ein Thema, das es bei Sturm immer wieder gibt, hat Fabio Ingelich gesagt, diese Potenzialspieler. Das ist der Weg, den man gehen möchte. Aber wie schwierig ist denn dieser Weg auch? Weil es eben mittlerweile sehr viele machen und sehr viele probieren, diesen Weg zu gehen.
Ich glaube eben sehr schwierig. Man hat keine Garantie auf so etwas. Die Garantie, die man sich vielleicht selbst schaffen kann, ist eben so ein Gefüge zu kreieren, dass die jungen Spieler sich super herantasten können, sage ich mal, in den ersten 2, 3 Profijahre, um dann trotzdem auch in den Spielen dann eben, sagen wir da beim Thema Verantwortung, irgendwie in eine Rolle auch reinzuwachsen. Weil es wird ja nicht jetzt von jedem irgendwie gleich erwartet, dass er auf Anhieb jetzt irgendwie von heute auf morgen ein Führungsspieler wird. Aber ich glaube, ich kann immer bei mir selbst anfangen als Spieler und für mich selbst einfach die Verantwortung für meine Leistung am Platz, für meine Einstellung, die schon die Tage davor unter der Woche eben zeigt, das fängt immer bei einem selbst an. Und ich habe ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich vorher da die Bilder sehe von einem Haaland oder einem Szoboszlai, was man immer vergisst ist, glaube ich, wenn ich diese Spieler hernehme, egal welche Spieler das waren, die waren einfach von der Mentalität her schon einfach sehr, sehr weit. Und das ist, glaube ich, das, was dann oft den Unterschied ausmacht als Spieler, egal wo man spielt, ob es jetzt bei Sturm Graz ist oder bei Salzburg. Ich glaube, man muss sich immer, dann sind wir wieder beim Thema Hier und Jetzt, wie vorher angesprochen worden ist, aufs Hier und Jetzt konzentrieren und auf meine Leistung jetzt bei dem Club, wo ich jetzt spiele. Und ich glaube, dass schon sich auch eben der Fußball so ein bisschen entwickelt hat, natürlich die Spieler immer jünger werden, immer früher auch zu Einsätzen kommen und dann vielleicht einfach auch der Fokus ein bisschen verloren geht oder zu sehr nach vorne geht, wo könnte ich vielleicht noch spielen oder was wäre mein nächster Schritt. Und ein bisschen der Fokus verloren geht auf mein jetziges Team und auf das, was ich eigentlich hier, da wo ich bin, dann leisten muss. Und das fängt dann wiederum eben eine gute Struktur im Kader ab, um eben so Spieler dann gleich mit reinzuholen und zu sagen, okay, kein Problem, mal irgendwie eine schlechte Leistung, aber immer der Fokus muss aufs Team sein, kein Ego. Und dann, glaube ich, kann man so einfach eben ein Team formen. Und das geht eben nicht innerhalb von 1, 2 Wochen, sondern da braucht es dann schon eine gewisse Struktur, glaube ich. Und dann, dann glaube ich, kommt man vielleicht in die Nähe davon, um zu sagen, okay, ich kann auch wieder solche Spieler dann verkaufen. Weil je besser sie sich wohlfühlen, je besser sie integriert sind, umso bessere Leistung können sie bringen. Aber natürlich ist es immer so eine Mischung auch vom Spieler selbst und eben vom Drumherum.
Einer, bei dem das aktuell funktioniert hat, ist Kerem Alabegovic. Den hat Salzburg von Bayer Leverkusen geholt um 2 Millionen. Dann gab es die Rückholklausel. Das hat Leverkusen gemacht, hat den jetzt um 8 zurückgeholt. Dann ab dem Sommer, das heißt nach Adam Riese 6 Millionen. Jetzt könnte man sagen, eher ein nettes Geschäft. Aber jetzt bin ich wieder böse und sage, wäre es nicht beim Salzburg vor 3, 4, 5 Jahren so gewesen, dass man den ohne Klausel bekommen hätte und dann vielleicht nicht um 8 Millionen oder 6, was am Netto am Ende übrig bleibt, sondern vielleicht um 12 verkauft hätte.
Das sind eben die Neuerungen am Transfermarkt, glaube ich, über das haben wir auch gesprochen. Der Kerem Alibegovic wäre nie in Salzburg gelandet, wenn es nicht diese Klausel im Vertrag dann gegeben hätte. Das hat man halt vor einigen Jahren oder vor 10 Jahren war das noch nicht üblich. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dieses Jahr hat er ja Salzburg erst halt sich selbst entwickelt, weiterentwickelt. Er hat Salzburg auch gut getan. Er war dieser Unterschiedsspieler, hat auch für die besonderen Momente gesorgt. Insofern muss ich auch sagen, für mich völlig unverständlich, dass der heute wieder nicht von Beginn an gespielt hat. Auch mit der Begründung, dass er nach der erfolgreichen WM-Quali gefeiert hat. Aber der Junge ist 18 Jahre alt, also wenn der das nicht aushält, dass er feiert und dann von Beginn an
die spielt. Die heutige Jugend, Michael, ist anders als damals.
Aber, und wenn er so über die Stränge geschlagen hat, dass er nicht fit war, dann wäre er unprofessionell, das will ich jetzt ihm nicht unterstellen, aber dann hätte er gar nicht im Kader sein dürfen. Also Und wenn er im Kader ist, muss er spielen.
Vom Trainer gab es da viel Verständnis? Er hat sich auch so aufgestellt. Gab es vom Geschäftsführer Sport Verständnis für die Entscheidung, zu sagen, der spielt nicht von Beginn an, weil er hat zu Recht gefeiert. Früher hat man gesagt, wenn man feiern gehen kann, kann man auch arbeiten gehen.
Gut, dass sie gefeiert haben, das ist korrekt. Aber ich glaube, das war auch ein Erfolg gewesen, der einmalig war. Deswegen muss man die Feste auch manchmal feiern, wie sie fallen. Nein, es war jetzt so gewesen. Es hat jetzt, klar war er dann unter der Woche nicht da gewesen. Es sind Sachen einstudiert worden. Und es hat sich irgendwo so eine Elf herauskristallisiert im Laufe der Woche. Dazu kamen eben die Reisestrapazen und er kam ja aber zur Halbzeit rein und hat dann aber wirklich auch seinen Wert wieder unter Beweis gestellt, hat das dritte Tor gemacht. Ich glaube, das kann man auch laufen lassen. Dann hätte es gezählt, das ist ihm jetzt wieder weggenommen worden. Aber Kerim wird für uns definitiv noch einen großen Wert haben im Laufe der Saison oder für den Rest der Saison. Und jetzt dadurch, dass die Klausel gezogen wurde, hat er Sicherheit. Wir wissen alle, wie es weitergeht. Und deswegen, wir können uns auf ihn verlassen, dass er bis zum letzten Spiel 100% für Red Bull Salzburg gibt. Und dann werden wir auch, glaube ich, noch das ein oder andere Tor von ihm sehen.
Ja, das hat er auch zu Protokoll gegeben, kann ich sagen. Wir haben ihn nämlich danach befragt nach dem Spiel. Okay. Jetzt im Pluspunkt.
Ja. Also, ja. Leverkusen hat die Option zurückgezogen und ja.
Freuen Sie sich drüber? Freuen Sie sich auf die Aufgabe?
Ja, klar. Also ich freue mich auf jede Herausforderung und ja, ich danke Salzburg für alles. Ich werde auch bis zum letzten Spiel mein Bestes geben und versuchen weiter an meinen Leistungen beizubehalten. Und ja, ich freue mich klar auf die neue Herausforderung, aber bis zum 17. Mai habe ich nur ein Ziel und zwar das Meister werden. Ja.
Genau, also da hat er korrekt geantwortet, wird er sich denn durchsetzen können dann auch bei Bayer Leverkusen? Waren ja bei Salzburg die ersten Spiele in einer Profi.
Ja, ja. Nein, ich traue ihm das zu und die Leverkusener trauen es ihm offensichtlich auch zu, sonst hätten sie die Option nicht gezogen. Man muss auch sagen, er ist ja wirklich, das darf man manchmal, oder vergisst man manchmal, er ist ja wirklich noch extrem jung. In Deutschland wäre er eigentlich sogar noch ein Jugendspieler, wäre noch in der U19. Und deswegen, das muss man auch immer mal wieder berücksichtigen, auch wenn er mal Schwankungen drin hat, das ist völlig normal. Aber er hat absolut die Qualität, in der deutschen Bundesliga spielen zu können. Auch in Leverkusen, die einen guten Fußball spielen, ich glaube, da passt er gut rein und wie gesagt, er soll uns jetzt noch 7 Spiele helfen und dann wünschen wir ihm da wirklich alles Gute in Leverkusen.
Dann sind wir auch schon fast wieder am Ende angelangt. Eine Frage ganz kurz zum Kader hätte ich noch ganz gern. Eine Frage, die sich auch ein bisschen mit der Vergangenheit betrifft oder beschäftigt, was in den letzten Jahren auch immer wieder Fall war, war, dass Spieler bei Salzburg waren, mit denen man aus Gründen, warum auch immer, dann nicht mehr viel anfangen konnte. Zum Beispiel Omar Solé war so einer, der wurde dann ablösefrei abgegeben, obwohl er über viele Monate, Jahre eigentlich ein Leistungsträger war. Jetzt Gjergat war eine Geschichte, die uns und die auch über Wochen begleitet hat, der kam auch als ganz großes Talent und als Verkaufsaktie. Jetzt hat er 4 Spiele überhaupt nicht gespielt, heute war er wieder dabei. Bidstrup, den hätte man letzten Sommer gehen lassen können in die Premier League, wollte man dann nicht. Jetzt ist er irgendwie auch unter Wert. Also wie wollen Sie das verhindern in Zukunft?
Gut, auch ich habe keine Glaskugel, aber sicherlich gibt es immer irgendwo einen Punkt, wo ein Spieler einfach auch den nächsten Schritt machen muss. Den muss man einfach treffen. Sicherlich gab es den einen oder anderen Fall, wo man den Zeitpunkt verpasst hat und nichtsdestotrotz, ich bin zum Beispiel jetzt bei Mo Gjergat heilfroh, dass er jetzt noch da ist und dass er heute wieder gespielt hat, weil auch er kann uns nochmal helfen. Aber sicherlich in der langfristigen, mittelfristigen Planung muss man dann eben auch den richtigen Zeitpunkt finden, die Spieler dann ziehen zu lassen, bevor dann die Entwicklung wieder in die andere Richtung geht. Aber auch da kann ich heute nicht versprechen, dass wir den jetzt in der Zukunft immer richtig treffen, weil so eine Entwicklung auch nicht immer zu 100% vorhersehbar ist. Aber dass hier immer ein gewisser Austausch an Spielern stattfindet in Salzburg, das wird es in der Zukunft sicherlich auch geben und dann muss man den Zeitpunkt eben finden und dann auch Entscheidungen treffen.
Also wir halten fest, um Sturm fordern zu können, muss man die Wohlfühloase verlassen. Es muss dann in Zukunft wieder auch in Spieler investiert werden und die Jugend gehört wieder mehr gefördert. Kann man so zusammenfassen?
Wir müssen wissen, wo wir hinwollen. Und wenn wir wollen, dass wir wieder erfolgreicher werden, dann gehört es auch dazu, auch zu investieren und nicht nur zu verkaufen. Aber dieser Mittelweg oder diese Waage, die muss halt gesund ausbalanciert werden. Aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo man sicherlich auch mal eher investieren muss, als zu verkaufen.
Aber all das wird nichts bringen, weil Albert Walci Sturm wann als Meister feststehen wird oder was dafür machen muss noch, um vielleicht vorzeitig sogar als Meister wieder festzustellen?
Alle 7 Spiele gewinnen, ja.
Vielleicht sogar weniger.
Vielleicht weniger, ja, aber nein, ich glaube, es wird jede Woche aufs Neue gezeigt, wie eng jedes Spiel ist, wie wirklich Kleinigkeiten entscheiden, ob es eine rote Karte ist oder eben der Doppelschlag da innerhalb von 2 Minuten. Von dem her, glaube ich, sind wir bedient, wenn wir das jetzt natürlich genießen, dass wir 2 Tage frei kriegen vom Trainer. Von dem her und dann natürlich den Fokus aufs nächste Spiel richten und Hartberg zu Hause wird, glaube ich, nicht leichter wie das heutige Spiel.
Steirisches Duell. Das letzte Wort hat Michael Unverdorben. Das letzte Mal, als er Teil der Sendung war, hat er gesagt, Gerd Struber bleibt Trainer. Am nächsten Tag war Gerd Struber Geschichte. Schauen wir, ob es dieses Mal mit der Einschätzung besser funktioniert. Wer wird Meister?
Danke für die Erinnerung. Ja, werden wir schauen. Also noch ist ja nicht aller Tage Abend. Was sagen wir dann, wenn Red Bull Salzburg am Ende dieser Saison Meister wird? Jetzt haben wir eine Stunde über die Probleme von Red Bull Salzburg gesprochen. Also schauen wir. Vielleicht wird Salzburg Meister und dann kommt im Sommer der große Schnitt. Genau. Es wird spannend bleiben bis zum Schluss. Davon bin ich überzeugt.
Genau, und das ist ja für uns wunderschön. Dann vielen Dank an die Herren für den Besuch. Hoffe, es war einiges Spannendes für Sie daheim dabei. Und es geht ja intensiv weiter auf Sky Sport Austria in der kommenden Woche. Champions League Viertelfinale beginnt mit den Hinspielen am Dienstag und am Mittwoch. Unter anderem am Dienstag live und exklusiv zu sehen bei uns die Bayern zu Gast bei Real Madrid. Und jetzt gleich im Anschluss gibt es eine weitere Folge von Riesenrad mit der Olympiasiegerin im Skeleton. Janine Flock, schönen Abend noch.